Bonjour, hallo, servus und moin zusammen. Ich begrüße euch, wir begrüßen euch zur Folge Nummer 176 von Promille und Prozente. Lasse, wo treffe ich dich an? Wie geht's dir?
Ja, du triffst mich wie immer in Berlin an. Ich war zwischenzeitlich aber 5 Tage in Kiel und bin jetzt wieder hier in Berlin, diesmal im Wohnzimmer. Also ich habe das Zimmer gewechselt, beziehungsweise letztes Mal saß ich im Wohnzimmer, jetzt sitze ich im, naja, wie soll man sagen, im Salon. Wir haben ja eine 4-Zimmer-Wohnung hier und da ist dann der Salon mehr oder weniger das Esszimmer hier. Also das ist natürlich auch ein kleiner Luxus. Hier ist mein Whisky-Schrank und heute nehmen wir aber am 27.07., also am Donnerstag auf, vormittags, bevor ich gleich zu Büchigli in den Fahrradladen gehen werde. Und dementsprechend trinke ich heute leider keinen Whisky, Jonas, sondern einen wunderbaren Kaffee, auf den ich auch gleich eingehen werde. Und wir werden heute in dieser Folge auch auf deinen Dividenden-ETF eingehen, natürlich auf die aktuellen Entwicklungen. In dieser Woche stehen ja einerseits viele Quartalszahlen an und andererseits aber auch 3 wichtige Notenbankentscheidungen. Gestern schon am Mittwoch war die Notenbank in den USA, die Fed am Start, heute die EZB in Europa und morgen dann noch die Bank of Japan. Das werden wir kurz begutachten und dann werde ich nochmal kurz etwas zu meinen Bond, also meinen Anleihen-ETFs sagen, die ja schon immer mal wieder im Podcast Thema waren, jetzt längere Zeit nicht. Also auch dazu gibt es ein kleines Update, das ist das, was euch in dieser Folge erwartet. Aber Jonas, lass uns mal beginnen vielleicht mit einem Dank. Wir haben uns ja letzte Woche schon anonym bedankt, mehr oder weniger, weil wir noch nicht ganz genau wussten, woher jetzt überhaupt der Shoutout kam und wem wir die stark gestiegenen Zuhörer- und Zuhörerinnenzahlen hier zu verdanken haben. Aber jetzt haben wir es rausbekommen, nämlich Flo Adomait, besser bekannt auch als Cashflow, ne, von Ohne Aktien wird schwer. Am 8. Juli gab es eine Folge im Ohne Aktien wird schwer Podcast, wo es darum ging, was Noah und Flo an anderen Podcasts und anderen Quellen für ihre Recherche nutzen. Und da sind wir auch gefallen. Also einen großen Dank an dich, an euch. Und trotzdem natürlich auch an Pip. Ich glaube, den hatten wir, glaube ich, letzte Folge auch schon in Verdacht. Auch in unserer Community wurde das hier immer mal wieder angesprochen. Also Pip Glöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Also auch nochmal einen großen Dank an dich.
Ja, der Flo hatte das ja in der, haben wir jetzt rausgefunden. Vielen Dank, Flo, in der Folge vom 8.7. bei Ohne Aktien wird schwer. Erscheint ja täglich oder börsentäglich. Meistens in der Kombi Flo und Noah. Und da hatte Flo das uns eben ja sehr deutlich, sehr freundlich, sehr nett erwähnt, geshoutoutet, und da hat er ihm erzählt, dass er das von Pip eben empfohlen bekommen hatte, dass er unseren Podcast von Pip empfohlen bekommen hatte. Also wirklich hier Ritterschläge noch und nöcher für unsere Verhältnisse. Herzlichen Dank.
Ja, aber starten wir mit der Podcast-Folge und vielleicht mit dem Whisky der Woche, beziehungsweise bei mir ist es der Kaffee der Woche. Aber Jonas, du hast tatsächlich einen Whisky im Glas, wahrscheinlich nicht um die Uhrzeit, aber du möchtest trotzdem eine deiner Lieblingsdistillen in dieser Kategorie Whisky der Woche, die wir ja nicht jede Folge mit reinnehmen, aber diese Woche wollen wir es mal wieder machen.
Ah, Whisky der Woche.
Ja, mal raushauen. Und das ist natürlich mal wieder Islay, unsere Lieblingsinsel in den inneren Hybriden an der Westküste von Schottland. Welche Distillerie darf es denn diesmal sein?
Ja, genau. Für die einen ist es Hawaii, die anderen Mallorca, Madagaskar, La Réunion, die Malediven. Für uns ist es ganz klar Islay im Westen von Schottland. Und in Einstimmung auf die heutige Folge oder auch auf die heutige Aufnahme habe ich mir gestern Abend etwas eingeschenkt von der noch relativ jungen Brennerei Kilhoman. Wir schicken euch mal einfach den Website-Link, falls ihr Lust habt, das mal auszuchecken. Packen wir euch in die Shownotes. Und dort habe ich die bekannteste bekannteste Vertreterin im Glas gehabt, nämlich den Machia Bay. Und ja, Geschmacksprofil, so Butterscotch-Noten, Vanille wird hier genannt. Vanille habe ich definitiv auch gehabt. Butterscotch habe ich, glaube ich, selber für sich ja in diversen Whiskys vermeintlich im Geschmacksprofil mitgerochen und mitgetrunken. Habe ich aber selber, weiß nicht, isst man das auf Brot oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Ganze gepaart und wirklich, ja, in Anführungsstrichen gut eingebettet in einem relativ starken, süßlichen Torf- oder Rauchgeschmack, wie man es auch immer formulieren möchte. Und ist Ich finde den Whisky mega. Ich finde echt einige Whiskys von Kilhoman super. Und es ist meines Erachtens ein toller Whisky für alle, die Peated Whisky bzw. torfigen Whisky mögen. Ne? Also ist ja nicht für jeden was, die Rauchnoten. Aber insofern doch eine persönliche Empfehlung. Ist auch so für den Geldbeutel irgendwie relativ schonend zu erwerben. Und ja, ich war auch selber schon mal da. Und Lasse, du wahrscheinlich auch.
Ja, wir waren nicht zusammen da. Du warst, glaube ich, 2018 da. Ich war 2019 da, ein Jahr später, zum Fish Eel. Fish Eel ist immer das größte Whisky-Festival auf Islay. Immer so im Ende Mai, Anfang Juni findet das statt, wo auch alle Brennereien dort auf der Insel dann einen Tag der offenen Tür haben und viele große Aktionen starten. Genau, da habe ich mir Kahoman auch angeguckt. Makiha Bay ist, glaube ich, 80% in Bourbonfässern gereift und dann auch 20% in Sherryfässern, also eine kleine Sherry-Note ist auch noch mit drin. Und Jonas, ich weiß nicht, bist du eigentlich auch dabei? Wir haben ja zusammen mit unserem guten Freund Basti, den wir auch hier im Podcast hatten, in der Whisky-Folge von vor anderthalb Jahren.
In der Weihnachtsfolge, Weihnachtsfolge hatten wir den. Also alle, die irgendwie Lust haben, nochmal so Basics in Sachen Whisky zu lernen, ja, mal auf unsere Weihnachtsfolge vor anderthalb Jahren schauen, wo wir
Basti... Weihnachten 2021.
Ja. Wo wir Basti von Whisky Germany im Interview hatten. Richtig, richtig gute Folge.
Ja, genau. Also da lernt man wirklich sehr, sehr viel zum Thema Whisky. Und wir haben tatsächlich ja mit Basti und auch vielen anderen noch uns, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren inzwischen ein Fass bei Kahoman gesichert, ersteigert. Und das lagert dann nun vor sich hin. Und ich bin ganz gespannt, das ist ein Portweinfass. Und wir konnten auch mal ab und zu eine kleine Probe nehmen, aber noch ist es natürlich nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber mal schauen, was dann nach 10, 12 Jahren dann dabei rauskommt, wie der Whisky schmecken wird. Da freue ich mich dann schon sehr. Also wir haben tatsächlich auch eine persönliche Bindung dann ja zu Kahoman. Ich weiß nicht, bist du auch bei dieser Fassaktion dabei gewesen, Jonas?
Jo, ich bin da auch dabei. Also um mich kommst du da an der Stelle mal wieder nicht rumlasse.
Ja, wir können dann, ich freue mich schon sehr, wenn wir den Whisky dann irgendwann mal abfüllen sollten, mal gucken, wann das dann ist, wie der schmeckt, und da können wir dann gemeinsam drauf anstoßen. Aber es ist noch ein bisschen Zeit, Geduld ist natürlich immer wichtig, nicht nur beim Whisky, sondern auch an der Börse. Ich habe heute Morgen, am Donnerstagmorgen hier einen leckeren Kaffee im Becher, und zwar, auch das eine Empfehlung, also der Kaffee der Woche bei mir, von Loppo. Loppo ist eine fantastische Rösterei in Kiel, in meiner Heimatstadt, wo ich immer sehr gern zu Gast bin. Wenn ich in Kiel bin, gehe ich immer direkt zu Loppo und trinke dort meinen Kaffee. Ich kaufe auch dort meinen Kaffee, und man kann ihn auch online bestellen, und der ist immer sehr, sehr schnell dann auch verschickt. Haben wir auch schon mal ausprobiert. Und mein Lieblingskaffee, meine Lieblingssorte ist da Taramesa aus Äthiopien, und das ist vor allen Dingen für Freunde des Filterkaffees, glaube ich, eine sehr, sehr gute Empfehlung. Also wenn ihr Filterkaffee zu Hause trinkt, ich vertraue ja auf meine Mokka Master Filterkaffeemaschine und trinke dann hier jeden Morgen Filterkaffee, und der Taramesa ist wirklich ganz, ganz fantastisch, also ganz fruchtig, fast eigentlich wie Tee, auch von der Farbe her, wenn man sich das mal anguckt, dann sehr, sehr rötlich, sehr, ja, eher hellbraun, also gar nicht so schwarz, wie man jetzt vielleicht anderen Filterkaffee kennt, der dann sehr stark geröstet wurde, denn das Schwarze am Kaffee ist dann ja meistens der Ruß, der bei einer zu heißen oder zu langen Röstung entsteht, und das sind dann auch oft die Bitterstoffe und auch die Stoffe, die dann, also zumindest bei mir lange Zeit, als ich noch anderen Kaffee getrunken habe, so Industriekaffee, den man im Supermarkt kauft, dass man, ja, ich habe dann immer regelmäßig Sodbrennen bekommen und so ein Grummeln im Magen. Das ist tatsächlich, seit ich mich damit mehr mal befasst habe mit Kaffee, gar nicht mehr so. Und seitdem trinke ich auch sehr gerne wieder Filterkaffee. Und der Taramesa, wie gesagt, eine absolute Top-Empfehlung von mir, mein absoluter Lieblingskaffee und wirklich sehr, sehr lecker. Das soll es dann gewesen sein in kulinarischer Hinsicht. Whisky der Woche, Kaffee der Woche, Jonas, wir steigen ein, würde ich sagen, ins Hauptthema, nämlich natürlich erstmal vielleicht in das tagesaktuelle Geschehen in dieser Woche, das natürlich wirklich vollgepackt ist, wahrscheinlich die wichtigste Woche im Sommer jetzt zumindest. Danach wird es dann wieder ein bisschen weniger relevant. Einerseits natürlich hinsichtlich der makroökonomischen Faktoren, nämlich der ganzen Notenbankentscheide, die diese Woche anstehen oder sogar schon hinter uns liegen. Und andererseits natürlich, weil eigentlich die Hochphase der Quartalsberichtssaison gerade ansteht, zumindest in den USA. Die allermeisten Unternehmen berichten in dieser Woche. Auch einige große Schwergewichte, unter anderem Alphabet, Microsoft haben ja schon berichtet, Meta gestern auch, also einige große Tech-Konzerne, aber auch Visa, American Express hat, glaube ich, sogar letzte Woche schon berichtet, aber auf jeden Fall viele große, Coca-Cola ist, glaube ich, auch dabei, also aus dem S&P 500, glaube ich, 30% der Unternehmen aus diesem Index berichten, allein nur in dieser einen Woche. Von daher, danach wird natürlich noch einige Wochen weiter berichtet, aber es nimmt dann an Intensität ab. Jonas, verfolgst du das Geschehen? Wollen wir mit dem Fed-Zinsentscheid anfangen, der ja am gestrigen Mittwoch stattgefunden hat? Vielleicht da ein kleiner Einstieg, ne? Überraschend war ja nichts daran, aber trotzdem vielleicht eine kleine Einschätzung von dir.
Genau, also um das Ganze ganz kurz zu nennen. Es gab, wie von, würde ich sagen, allen erwartet, eine Erhöhung der US-Leitzinsspanne oder Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte, oder manchmal auch in Basispunkten ausgedrückt, dann wären es dann 25 Basispunkte, gern auch mal einfach BP abgekürzt. In dem Fall steht das dann nicht für British Petroleum. Kennt in Deutschland ohnehin fast keiner mehr. Die Marke Aral ist ja seit Jahrzehnten omnipräsent, gehört aber eindeutig zu zum britischen Konzern BP. Ja, es gab eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Es war die 11. Erhöhung der Fed innerhalb von 16 Monaten. Ist der höchste Stand der US-Leitzinsen seit 22 Jahren. Und Jerome Powell hat gesagt, dass zum nächsten Termin eine weitere Zinsanhebung, wörtlich übersetzt, durchaus möglich ist. Ja, dann hat er gesagt, aus Sicht der Fed wird es lange dauern, Überraschung, bis die Inflation auf den eigens formulierten Zielwert von 2%, diesen Zielwert haben sie gemein, unter anderem mit der EZB, bis die Inflation wieder dahin kommt. Ja, große Überraschung nicht. Allgemein hatten die Juni-Daten gezeigt, dass sich die relativ hohe Inflation zuvor in den USA erneut deutlich abgeschwächt hatte. Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat, also zum Juni 2022, um 3% gestiegen. Da gab es ja teilweise Raten von 8-9% zuvor. Und das war eben der niedrigste Wert seit gut 2 Jahren. Und im Mai hatte die Rate der Anstieg noch 4% betragen. Ne? Also der Mai, die Verbraucherpreise im Mai 2023 lagen ungefähr 4% höher als im Mai 2022. Die Kerninflation, das ist vielleicht was für all diejenigen, die sich das nochmal genauer angucken wollen, kann man relativ einfach ergoogeln, was da reinfällt, unter anderem übrigens, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, mit relativ starker Gewichtung Flugpreise von US-Inlandsflügen. Und die Kerninflation fiel im Juni 2023 gegenüber dem Juni 2022 relativ deutlich von 5,3 auf 4,8%. Aber bei dieser Rate, bei dieser Kerninflationsrate, die Fed da zitiert, werden Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt. Also das kann man sehen, wie man möchte. Meine persönliche Meinung ist da eben, dass das für viele VerbraucherInnen dann etwas weniger relevant ist, weil eben bei vielen Millionen Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern sicherlich auch in den USA, Energiepreise und Ausgaben für Lebensmittel eben eine extrem hohe Rolle spielen. Also das heißt, da würde ich dann eher auf die Inflationsraten schauen, die eben Lebensmittelpreise und Energiepreise mitgewichten und im Zweifelsfall etwas höher gewichten.
Ja, genau. Also auf jeden Fall keine großen Überraschungen. Mal gucken. Viele erwarten eigentlich, dass jetzt das Zinshoch erreicht ist. Vielleicht gibt es noch eine Zinserhöhung im Verlauf des zweiten Halbjahres. Das werden wir dann sehen, je nachdem, wie stark sich jetzt die Wirtschaft und vor allen Dingen auch der Arbeitsmarkt entwickelt. Aber es kann auch sehr gut sein, dass wir jetzt erstmal auf diesem Plateau verharren und es wird ja erwartet, dass eigentlich erst dann ab März 2024 im nächsten Jahr also die Zinsen gesenkt werden. Und ja, jetzt beginnt natürlich wirklich eine sehr interessante Phase. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass dann auf diesem Zinsgipfel und vor allen Dingen, wenn dann eine Zeit lang diese Zinsen dann auf einem so hohen Niveau waren, dass es immer eigentlich in der Rezession gemündet hat. Vor allen Dingen, wenn natürlich der Zinsanstieg so schnell von sich ging, wie es dieses Mal der Fall war. Aber es wird sich zeigen, ob das auch dieses Mal dann so sein wird. Bis jetzt, die Quartalsberichtssaison hat ja erst begonnen. Wir wollen jetzt nicht im Detail auf diese ganzen Zahlen eingehen. Da gibt es dann sicherlich andere Podcast-Formate, wo ihr sowieso entweder schon gehört habt oder wo ihr wahrscheinlich auch sehr viel tiefer da einsteigen könnt. Zum Beispiel Doppelgänger, zum Beispiel Markus Koch und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass bisher die Berichtssaison wieder sehr gut verlaufen ist, auch oftmals mit geschlagenen Erwartungen. Also das verlief bisher sehr positiv. Auch die Ausblicke sind eigentlich nach wie vor recht solide. Es deutet sich eben also keine signifikante Abkühlung ab. Was auffällig ist und was auch bei der letzten Quartalsberichtssaison schon auffällig war, ist, dass die Erwartungen zwar auf breiter Front geschlagen wurden, aber dass viele Unternehmen davor zurückschrecken, die Erwartungen fürs Gesamtjahr hochzuschrauben. Ne? Und das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass viele Unternehmen eben nach wie vor damit rechnen, dass in der zweiten Jahreshälfte es sich doch abkühlt, die Wirtschaft insgesamt, aber auch die eigenen Geschäfte. Denn ansonsten, wenn man jetzt schon zwei Quartale in Folge, also im ersten Halbjahr, über den Erwartungen lag und man mit einer weiteren soliden Wirtschaft rechnen würde, dann würde man natürlich eigentlich auch die Erwartung für das Gesamtjahr anheben. Das haben viele Unternehmen eben nicht gemacht. Und das ist dann vielleicht auch hier und da der Grund, weshalb selbst positive Zahlen oder über den Erwartungen liegenden Zahlen trotzdem nicht zu Gewinnen direkt dann führen, weil der Ausblick vielleicht dann eben doch etwas schwächer ist oder Schwäche andeutet. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich vor allen Dingen die Entwicklung der letzten Wochen und Monate jetzt anguckt, am Aktienmarkt, bei vielen Aktien sind die Gewinne ja wirklich signifikant. Und nach so einer Rallye, ja, muss man jetzt auch damit rechnen, dass da durchaus mal Gewinnmitnahmen erfolgen oder dass wir zumindest mal in eine kleine Verschnaufpause eintreten und auf hohem Niveau da konsolidieren und mal schauen. Ich bin dann gespannt. Ich glaube, wie gesagt, die Rezession oder ein wirklich nochmal signifikanter Abschwung am Aktienmarkt kann sich auch durchaus erst im Jahr 2024 dann ereignen und gar nicht mehr in diesem Jahr. Das wird man dann sehen. Aber es hat sich auf jeden Fall ja gezeigt, wieder der Erwartungen der letzten Monate, auch meiner persönlichen Erwartung, dass die Wirtschaft doch sehr viel solider ist und viel länger diese hohen Zinsen dann auch erträgt und das Wachstum weiter solide ist. Mal gucken, wie sich das dann weiter zeigt. Wir wechseln vielleicht mal von den USA nach Europa, Jonas, denn heute Nachmittag wird die EZB tagen, also nach unserer Aufnahme. Wenn ihr das dann am Samstag hört oder ab Samstag hört, werdet ihr natürlich das Ergebnis schon wissen. Der Markt erwartet, und es ist wahrscheinlich auch richtig so, dass die EZB bei dieser Zinserhöhung die Leitzinsen noch einmal um 0,25 Basispunkte, oder, also 25 Basispunkte oder 0,25% erhöhen wird. Und dann, mal gucken, vielleicht auch auf den Pfad der Fed einschwenkt. Also wahrscheinlich wird auch da das Wording so sein, wir werden weiter data-dependent sein, also datenabhängig sein und uns die wirtschaftliche Entwicklung anschauen und uns zwar eine Zinserhöhung im September offen halten, aber eben uns jetzt nicht darauf festlegen. Ich denke mal, so in die Richtung könnte es wahrscheinlich auch gehen. Und die EZB wird wahrscheinlich dann auch der Fed eben in ihrer Politik mehr oder weniger folgen und vielleicht auch auf dem etwas niedrigeren Zinsniveau im Vergleich zu den USA verharren, weil sie ja jetzt schon andeutet in vielen europäischen Ländern, dass eben die wirtschaftliche Entwicklung eben nicht so dynamisch verläuft wie in den USA und dass man wahrscheinlich gut daran täte, aus Sicht der EZB die Zinsen nämlich nicht noch weiter zu erhöhen, obwohl es eigentlich schon Zeichen eines wirtschaftlichen Abschwungs gibt. Aber das werden wir dann sehen. Jonas, dein Take dazu, deine Einschätzung, was die Europäer jetzt machen werden?
Ja, hundertprozentig wird Christine Lagarde verkünden, dass um 25 Basispunkte erhöht wird, beziehungsweise, wenn ihr das erhöht worden sein wird. Und ganz allgemein ist meine Einschätzung, vielleicht jetzt ist die Formulierung vielleicht ein bisschen schwammig, aber ich denke, dass sich die Zentralbanken durchaus bewusst sind, dass die Ausblicke der Unternehmen ja durchaus auf breiter Front vorsichtiger ausfallen. Und ich will es mal so formulieren, ich denke, dass zumindest die westlichen Zentralbanken, EZB, Bank of England, Fed jetzt mal zu nennen, dass die nicht mehr weiter erhöhen möchten eigentlich. Ich glaube, meine gewagte Einschätzung ist, dass zum Beispiel die Fed jetzt klar artikuliert hat über Jerome Powell, dass eine Zinserhöhung ein weiterer Schritt bei der nächsten Sitzung durchaus möglich ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die das eigentlich nicht machen möchten, weil die eigentlich schon so hinter verschlossenen Türen ja eine Übersteuerung, eine Zinserhöhung befürchten, ist mein Take. Ich glaube, dass trotzdem die Stimmen vor allem der regionalen Notenbankvertretung in den USA bis zur nächsten Sitzung relativ laut oder im Englischen relativ vocal bleiben werden, im Sinne von, der nächste Zinsschritt kommt, wir sind weiter bestimmt darin, auch Erhöhungen weiter zu machen, obwohl wir schon relativ hoch liegen mit dieser Spanne 5,25 bis 5,5. Aber ich glaube, hier wird sich so ein bisschen so ein Bluff hinter verbergen und meine Einschätzung ist, dass das in den USA die letzte Zinsanhebung war für das laufende Jahr 2023 und die EZB wird wahrscheinlich auch ein Dibble tun, um weitere Zinsanschritte tätigen, wenn die Fed das bleiben lässt, weil, genau, Lasse, du hast es schon gesagt, in den USA, im EU-Währungsraum sieht es wirtschaftlich schon eine ganze Ecke schwächer aus als in den USA. Also ich glaube, die EZB betet jetzt schon, dass die Fed das sein lässt beim nächsten Mal. Bank of England ist, glaube ich, so mit in der fiesesten Zwickmühle, unter anderem Brexit und allgemein der Zustand der britischen, großbritischen Wirtschaft ist mies. Die Brexit-Auswirkungen tun da weiter weh. Nicht nur den Menschen, die gerne viele Monate oder Jahre am Stück in Europa reisen wollen würden. Es ist ja tatsächlich so, dass wenn du britische StaatsbürgerInnen bist, 3 Monate am Stück auf dem europäischen Festland rumreisen darfst. Und dann musst du aber wieder zurück nach Großbritannien. Und zwar für mindestens 3 Monate am Stück. Das habe ich jetzt hier festgestellt. Viele nette britische CamperInnen getroffen, die schon leidvoll davon berichtet haben, dass sie bald zurück müssen. Und zwar für 3 Monate zurück ins Commonwealth. Bevor sie dann wieder für maximal 3 Monate am Stück in die EU einreisen dürfen und dort rumtraveln dürfen. Bank of England, pja. Das ist eine taffe Nummer, in deren Haut möchte ich nicht stecken. Die müssten eigentlich weiter erhöhen. Aber die werden das, glaube ich, auch eher über einen kommunikativen Bluff regeln und weiter sehr, sehr stark betonen, dass sie bereit sind, mutig Zinsschritte zu machen und werden es dann, glaube ich, auf jeden Fall bleiben lassen wollen und nur sehr in Maßen machen. Weil sie natürlich dann nicht übersteuern wollen. So, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Das war es, denke ich, zu dem Thema.
Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Also die Inflation in den USA ist ja wirklich sehr stark zurückgelaufen, im europäischen Währungsraum und auch in Großbritannien nicht so stark. Es kann auch gut sein, dass letztendlich der Großteil dieses Rückgangs der Inflation jetzt natürlich in den USA schon hinter uns liegt und dass jetzt die letzten 1% bis zur Erreichung des 2%-Ziels da sehr viel langwieriger oder schwieriger sein werden, vielleicht sogar auch mit Rückschlägen noch zu rechnen ist. Also das auch aufgrund der Basiseffekte, die jetzt natürlich im zweiten Halbjahr nicht mehr so positiv sind und auch wieder der Zwischenzeit etwas gestiegenen Energiepreise zum Beispiel, dass da eben durchaus auch mal wieder die Inflation ein Stück weit steigt. Natürlich sicherlich nicht so schnell wie zuvor, aber das auf jeden Fall auch mit kleineren Rückschlägen oder zumindest nicht mehr so großen Fortschritten zu rechnen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass da bei der sinkenden Inflation auf jeden Fall das Potenzial eher im Euroraum oder im britischen Pfund liegt und dementsprechend da vielleicht auch Rückenwind dann vor allen Dingen vielleicht auch für den britischen Aktienmarkt noch daraus resultiert, der ja im Vergleich zu den, vor allen Dingen zum amerikanischen Aktienmarkt, aber auch zum europäischen Aktienmarkt deutlich schlechter performt hat jetzt in den letzten Monaten. Das könnte sich auch durchaus wieder ein bisschen wandeln, dass diese Outperformance an den US-Aktienindizes jetzt ein Stück weit wieder ausgeglichen wird, also dass der amerikanische Aktienmarkt wieder ein Stück weit schlechter performt als vor allem der britische Aktienmarkt oder auch andere Aktienmärkte. Zumal, wenn man sich den britischen Aktienmarkt oder den Leitindex anguckt, dass da eben auch viele Rohstoffunternehmen zum Beispiel mit drin sind, die durchaus in den nächsten Monaten vielleicht auch davon profitieren könnten von wieder etwas anziehenden Rohstoffpreisen. So wie es ja zum Beispiel auch der brasilianische Aktienmarkt aktuell tut, der übrigens nach wie vor wirklich sehr, sehr spannend ist. Also ich lese das jetzt auch immer mehr auf ganz vielen verschiedenen Kanälen, dass da ja sehr viele, also das, was wir letztendlich so im Frühjahr im japanischen Aktienmarkt gesehen haben, wo ja auch wirklich zwischenzeitlich eine richtige Euphorie aufgekommen ist, hatten wir auch recht frühzeitig noch hier im Podcast in einer eigenen Folge darüber berichtet. Das lief ja wirklich sehr gut bei japanischen Aktien und jetzt kommt oder fühle ich mich so ein bisschen, das ist wie so ein Déjà-vu für mich, dass plötzlich seit einigen, ein, zwei Wochen plötzlich ja sehr viel über den brasilianischen Aktienmarkt berichtet wird, auch letztendlich vor allen Dingen auf einen sehr langfristigen Abwärtstrend hingewiesen wird, der eigentlich schon über 10 Jahre dauert, ich glaube sogar knapp 15 Jahre dauert, seit Ende der 2010er Jahre, 2008, 2009, da hat der brasilianische Aktienmarkt ein langfristiges Hoch erreicht. Seitdem korrigiert viele brasilianische Aktien eigentlich, haben die historischen Höchststände von damals noch nicht erreicht. Und jetzt bricht letztendlich gerade dieser langjährige Abwärtstrend nach oben auf und könnte dann natürlich, wenn sich das weiter bewahrheiten sollte, eben durchaus dazu führen, dass wir da also monatelange, vielleicht sogar eine jahrelange Rallye am brasilianischen Aktienmarkt sehen werden. Also ich fühle mich da mit meinem Brasilien-ETF auf jeden Fall sehr wohl, werde da glaube ich sogar nochmal aufstocken und ja, werde das weiter im Blick behalten. Ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass wir jetzt durchaus im zweiten Halbjahr da am amerikanischen Aktienmarkt, dass da so ein bisschen die Messe gelesen ist. Das heißt jetzt nicht, dass es da sofort irgendwelche signifikanten Kursrückgänge geben muss, aber auch gerade im Hinblick jetzt natürlich auf die schwächelnde Saisonalität im August, September bis in den Oktober hinein, würde mich jetzt wirklich wundern, wenn es am amerikanischen Aktienmarkt, vor allen Dingen bei den ganzen Megatech-Aktien, genauso weiter nach oben geht, wie jetzt in den letzten 6 Monaten. Kann natürlich sein, kann immer alles sein, würde mich nur wirklich sehr wundern. Also da ist es wirklich Zeit für eine Korrektur und dann vielleicht für eine Jahresendrallye, bevor wir dann im nächsten Jahr eben sowieso die Zeichen nochmal neu oder die Weichen nochmal neu stellen werden, wenn eben wirklich die Auswirkungen dieser hohen Zinsen auch wirklich durchschlagen. Es dauert ja, wie gesagt, meistens so 12 bis 18 Monate historisch betrachtet und diese zeitliche Verzögerung, die ist oft sehr irritierend. Wie gesagt, auch ich habe mich da ja wieder fehlleiten lassen in der Annahme, dass die Wirtschaft eben sehr viel schneller schwächelt. Hat sie nicht gemacht, hat weiter ordentlich durchgezogen und mal gucken. Ich bin gespannt, wie dann die Auswirkungen eben im nächsten Jahr sein werden. Ich glaube schon, dass diese Bremswirkungen der Zinserhöhung eben doch noch kommen werden und dass wir da auch nochmal mit signifikanten Rückgängen am Aktienmarkt dann zu tun haben werden. Aber wie gesagt, deutlich zeitverzögert und höchstwahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr. Werden wir dann sehen und begleiten, mal gucken, beziehungsweise mal gucken, Jonas, wie der Podcast dann hier weitergeht. Müssen wir dann ja auch nochmal überlegen. Aber gucken wir vielleicht erstmal auf noch ein paar Unternehmen, die du hier in der Betrachtung hattest in dieser Woche, nämlich vor allen Dingen auch deutsche Unternehmen, ne? Ein paar Chemieunternehmen, BMW ist dabei, sehe ich hier, und auch Ryanair. Was hast du dazu zu melden?
Ja, Ryanair, ein großes deutsches Unternehmen. Ja, Spaß beiseite. Ich wollte nochmal sagen, weil das ganz gut passt zu den Chemiewerten. Wenn man jetzt so absehen will, wann das vielleicht losgeht, dass die Wirtschaft merklich zum Schwächeln anfängt, und das drückt sich nicht selten verfrüht oder vorbotenmäßig im Chemiesektor aus. Also das heißt, wenn jetzt vermehrt Chemiewerte wie BASF oder Wacker Chemie, um jetzt mal im deutschen Raum zu bleiben, schwache Zahlen melden, beide Unternehmen sind ja auch global aktiv und eben in den globalen Lieferketten eingebunden. Also wenn man merkt, dass japanische Chemiewerte, chinesische Chemiewerte, koreanische, schwedische, deutsche, US-Chemiewerte, wenn die schwächeln, dann ist das nicht selten Vorbote für eine sich signifikant abkühlende Wirtschaft. Und das, hier sollte man eben Augenmerk drauf haben. Versuchen wir auch mal in den nächsten Monaten zu beobachten. BASF als prominenteste Vertreterin des deutschen Chemiesektors präsentiert morgen am 28.07. Halbjahreszahlen. Hier hatte deren Mehrheitsbeteiligung Wintershall AG schon abgekühltere Zahlen, witzige Formulierung, geliefert. Und zwar haben die Earnings vor Steuern, Zinsen, Abschreibung und Explorationskosten announced, und ja, die announcen auch immer schon ohne das Russland-Geschäft, obwohl es da noch ein bisschen was gibt, aber von dem will man sich ja will man sich bei Wintershall dabei, sich davon zu trennen. Mal gucken, was BASF morgen bringt. Also guck da gerne drauf, wie sich die Chemiewerte entwickeln. Dann ein anderes Unternehmen, BMW, oder eher vielmehr die BMW-Aktie. BMW an sich habe ich mir selber nicht so genau angeguckt. Ich hatte nur ein, zwei Artikel gelesen, dass eben ja BYD, XPeng, NIO und Konsorten aus China eben weiterhin die deutsche, vor allem die deutsche Automobilindustrie schrecken. Ich weiß nicht, ob Panikstimmung herrscht, aber man ist schon wirklich stark beunruhigt in München, in Ingolstadt, in Wolfsburg, in Stuttgart, was sich da auf dem wichtigsten Absatzmarkt für die deutsche Automobilindustrie so tut. Und auch die deutsche Automobilzuliefererindustrie, die ja auch für sehr viele Arbeitsplätze und für einen großen Anteil des BIP in Deutschland steht, die machen sich natürlich auch Gedanken und die fangen jetzt tatsächlich auch an, sich direkt, ja, was heißt fangen an, das ist Unsinn, die haben schon Partner in China, aber da wird jetzt werden jetzt verstärkt die Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit den eben unter anderem den genannten chinesischen Automarken vorangetrieben. Also auch die Automobilzulieferer schlafen nicht. Und ja, ich bin ehrlich gesagt durch den Shift, durch den relativ radikalen Shift zur E-Mobilität, unter dem ja deutsche, aber auch japanische Autobauer wie Toyota haben ja sehr viel, vor allem japanische Autobauer haben ja eher auf Wasserstoff gesetzt, auf hybride Lösungen, und Toyota hängt da jetzt auch hinterher. Und es wird jetzt schon geunkt, dass BYD, steht ja für Build Your Dream oder Build Your Dreams, der chinesische Autobauer BYD, den man auch mehr und mehr in Europa sieht, oder dessen Autos mehr und mehr in Europa sieht, dass der eben durchaus in absehbarer Zeit Volkswagen und auch Toyota von Treppchen Nummer 1 und 2 treten wird, überholen wird, um dann die Nummer 1 Position einzunehmen. Und das ist, finde ich, schon echt interessant, wenn man sich mal so die Artikel von vor 10, 12, 14, 15 Jahren anschaut, wo dann irgendwie so die ersten chinesischen Autos auf den europäischen Markt kamen, wie die da verlacht wurden. Die waren tatsächlich auch mies in den Crashtests, katastrophal abgeschnitten und so weiter. Und da wurden in China wirklich die Hausaufgaben gemacht. Und wer weiß, vielleicht à la Sun Tzu, der große Strategiker, 36 Strategeme des legendären chinesischen Generals Sun Tzu. Wer weiß, vielleicht war das sogar mit Absicht gemacht, ne? Also im Süden gezündelt und dann im Osten sowas von angegriffen, mit gepaart unter falscher Flagge gesegelt und so weiter. Ich weiß nicht, welche strategischen Strategeme da angewendet wurden. Aber wer weiß, vielleicht hat man bewusst damals schlechte Autos in Europa lanciert, um die westlichen Autobauer, vor allem die Deutschen, in Sicherheit zu wiegen, um dann 14, 15 Jahre später mit geballter Kraft in der E-Mobilität von Norden und nicht vom Verbrennungsmotor Süden zu kommen. Also, ganz erstaunlich wirklich, was ich da in China getan hat und der deutschen Automobilzulieferer und der deutschen Autoindustrie schlottern weiterhin die Kolben, schlottern weiterhin die Querlenker, ob der chinesischen Konkurrenz, die sich da von Osten mit Gewalt nähert. Was hat das mit der BMW-Aktie zu tun? Der US-Hedgefonds Viking Global Investors, relativ erfolgreicher Hedgefonds, hat eine größere Short-Position aufgebaut, und zwar so groß, dass die BaFin qua ihrer eigenen Regelungen das im Bundesanzeiger veröffentlichen musste, weil Viking Global Investors nämlich gut 0,5% der frei handelbaren, also der sich im Streubesitz befindlichen BMW-Aktien geshortet hat, also leer verkauft hat. Die US-Kollegen von Viking Global Investors setzen also auf perspektivisch, relativ kurzfristig vermutlich, auf fallende Kurse bei der BMW-Aktie. Ganz genau ist nicht klar, was sie damit bezwecken. Es gab natürlich mehrere Presseanfragen bei denen, die haben sie natürlich nicht beantwortet, wären ja auch schön blöd, sind ja alles Profis. Und einerseits kann es sein, dass sie primär auf fallende Kurse bei BMW setzen. Andererseits kann es auch sein, dass diese zugegebenermaßen relativ große Short-Position eingebunden ist in ein etwas komplexeres Investment oder in eine etwas komplexere Trading-Strategie. Wir wissen es ganz genau nicht. Viking Global Investors hält sich zu Recht bedeckt. Wir wissen nur, was die BaFin im Bundesanzeiger hat veröffentlichen lassen, nämlich dass Viking Global Investors über 0,5% der sich im freien Handel befindlichen BMW-Aktien geschortet hat. Aber hier sollte man das weiter beobachten. Vielleicht haben sich die Kollegen aus den USA auch mit dem chinesischen Aktienmarkt mehr beschäftigt und sehen da schon dunkle Zeiten für BMW heraufziehen. BMW und Mercedes haben ja jetzt ein Bündnis in den USA, sind ein Bündnis in den USA eingegangen. Ich weiß nicht, ob noch mit einer dritten Partei, aber auf jeden Fall die beiden, was Supercharger angeht. Tesla ist da ja führend und kooperiert da ja, glaube ich, auch mit Ford mittlerweile, beziehungsweise Ford hat eine Kooperation, dass auch Ford EVs dort laden dürfen. Mercedes und BMW sind da noch hinten dran, aber wollen da jetzt aufholen. Mal gucken, was das alles wird. Das soll's. Ja, und Ryanair hat super starke Zahlen geliefert. Nicht zuletzt liegt's daran, dass Ryanair, der eine oder andere wird es festgestellt haben, ja, mittlerweile nicht mehr so häufig 9 Euro, 11 Euro, 20 Euro Tickets raushaut, sondern eher so 70, 80, 90 Euro Tickets. Und das hat dem Umsatz überhaupt nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Ryanair schreibt Rekordzahlen oder hat jüngst Rekordzahlen veröffentlicht. Einzig getrübt ist, dass die Flugzeugbauer nicht so ganz hinterherkommen. Vielleicht liegt es an den Triebwerksproblemen, die im Hause MTU vorliegen. Ich weiß nicht, Lasse, ob dein Vater da schon reagiert hat. Er ist ja enger Beobachter von MTU, Triebwerkshersteller, deutscher Triebwerkshersteller. Ja, und Ryanair könnte noch mehr verdienen können, wenn da ein paar mehr Flugzeuge geliefert worden wären. Aber Ryanair, wie gesagt, weiter, die Iren weiter auf dem, nicht Vormarsch, aber auf dem Vorflug.
Ja, Jonas. MTU, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was mein Vater dazu sagt, ob er überhaupt noch Aktien hat von MTU. Ich hatte nur von Raytheon mitbekommen, dass eine Tochterfirma von Raytheon da Probleme mit den Triebwerken hat, die sowohl die A320-Baureihe von Airbus betrifft, als auch, glaube ich, einige Boeing-Modelle und dass sich das zumindest kurzfristig negativ auf einige Fluggesellschaften auswirken könnte. Aber gut, ich bin ja lange Zeit schon nicht mehr geflogen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da am Himmel alles vor sich geht. Anscheinend boomt es auf jeden Fall weiterhin in der Luftfahrtbranche, sowohl bei den Flugzeugbauern als auch bei den Airlines. Von daher, ja, sieht es ja erstmal zumindest aktuell ganz, ganz positiv aus. Zumindest für die Unternehmen, weniger natürlich dann fürs Klima wahrscheinlich. Ich habe noch einen kleinen Take hier zum Thema Anleihen. Ich packe euch mal ein aktuelles Interview mit Andreas Beck in die Shownotes, die ich eigentlich immer ganz spannend finde. Auch wenn mich das immer ein bisschen nervt, dass er dabei Mario Lochner auf diesem YouTube-Kanal oft ja interviewt wird. Von Mario Lochner halte ich nicht allzu viel, aber Andreas Beck finde ich eigentlich immer ganz spannend, so als kleine Ergänzung. Und es gab eine Folge, die ich euch dann in den Shownotes verlinken werde, zum Thema Unternehmensanleihen. Der hat nämlich der Andreas Beck mit seiner Fondsgesellschaft hat er einen neuen Fonds aufgelegt, einen aktiv gemanagten Fonds, mit dem man dann in Unternehmensanleihen investieren kann, zu meines Erachtens für einen, zumindest einen aktiv gemanagten Fonds, doch recht vertretbare Kosten von 0,45% im Jahr. Und versprochen wird eine Rendite von etwas mehr als 4% pro Jahr. Mal gucken, ob er das dann einhalten kann. Aber Fakt ist definitiv, glaube ich, dass Anleihen, sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen, jetzt natürlich nach der Zinswende wieder durchaus eine interessante Beimischung im Depot darstellen. Halte ich ja ganz genauso. Ich habe bisher nur Staatsanleihen gehabt, weil Unternehmensanleihen als ETF nicht so sinnvoll sind. Das erklärt Andreas Beck da eigentlich auch ganz schön eigentlich im Interview, weil die Kosten da meistens so hoch sind. Bei Staatsanleihen ist es anders. Da gibt es einige ETFs, die sehr, sehr geringe Kosten haben. Auch da werde ich euch mal zwei ETFs in den Shownotes verlinken, die ich selbst halte. Wie gesagt, keine Anleihe und an Aktienberatung und Anlageberatung, aber auf jeden Fall vielleicht ein interessanter Hinweis für euch, nämlich die eigentlich mehr oder weniger das Pendant zum amerikanischen TLT-ETF, also ein ETF in den USA, was nur in den USA gehandelt wird, auf lang laufende Staatsanleihen. Das Pendant dazu gibt es aber auch in Europa, nämlich das iShares USD Treasury Bond ETF, das eben Anleihen mit mehr als 20 Jahren Laufzeit hält. Und das gibt es in zwei verschiedenen Varianten, einmal ausschüttend und einmal thesaurierend. Und beide Varianten packe ich euch in die Shownotes. Und wir können ja auch gerne mal eine Folge wieder zu Anleihen machen. Ich habe die Folge 130, liegt schon lange zurück, fast ein Jahr. Da ging es schwerpunktmäßig um Anleihen und wie man investiert. Das könnt ihr euch nochmal anhören bei Interesse. Dann würde ich sagen, Kommen wir zu deinem ETF, nämlich das WisdomTree Global Quality Dividend and Growth ETF, was du in der letzten Folge schon kurz angeteasert hast. Und jetzt wollen wir nochmal kurz etwas tiefer einsteigen. Ich bin ganz gespannt. Ich habe mir das ETF ehrlich gesagt auch noch nicht angeguckt und freue mich jetzt umso mehr auf deine Ausführungen.
Genau, also würde man jetzt den WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF besparen oder sich den einmalig holen für die Ewigkeit, wäre das ein Investment in einen breiten Korb von hochqualitativen, in der Regel auch namhaften Unternehmen, die ein kontinuierliches Dividendenwachstum an den Tag gelegt haben und ja so die Prognose auch weiterhin an den Tag legen werden. Die haben meist den Hauptsitz in starken Industrieländern, großen Anteil USA, deutlich über 50% der Aktien haben ihren Unternehmen haben ihren Hauptsitz in den USA. ESG-Kriterien werden erfüllt und die Dividendenrendite und das Ertragspotenzial eben dieser Aktien, die im Fonds enthalten sind, sind möglicherweise höher als bei einem nach der reinen Marktkapitalisierung gewichteten Index. So ein bisschen die Strategie und der Hintergrund. ETF ist physisch besichert, also nicht Swap-basiert. Das ist vielleicht für die ein oder andere noch wichtig. Dass eben die Aktien, die Wertpapiere tatsächlich gehalten werden. Ist ein relativ kleiner Fonds mit knapp 100 Millionen Dollar Volumen. Wurde im Anfang November 2016 aufgelegt. Gesamtkostenquote, immer ganz wichtig, 0,38%, also nicht ganz günstig, hatte aber auch ein etwas, durchdachteren, aber hat zumindest einen irgendwo durchdachten Ansatz, den ich ganz, ganz gut finde. Und wenn ihr das zum Beispiel bei Just ETF auf der Website einmal gegeneinander legt, klassisch den MSCI World oder MSCI Core World gegen eben diesen von WisdomTree, dann sieht man, dass der von WisdomTree wirklich outperformed hat. Also kann man sagen, zumindest in der Vergangenheit haben auch diese Mehrkosten durchaus ihre Berechtigung gehabt. Und was können wir noch sagen? Ja, ich hatte ja gesagt, Länderaufteilung. Es ist keine Überraschung, dass die USA an erster Stelle liegen. Eine Überraschung ist vielleicht, dass die Schweiz aktuell an zweiter Stelle liegt mit 10%, Frankreich 5,5%, Großbritannien gut 5%, Japan knapp 4%, Deutschland irgendwo an 11. Stelle mit 1,7%, also nicht so stark vertreten. Tech ist am stärksten vertreten, gut ein Fünftel der Sektoraufteilung ist Tech. Knapp ein Fünftel der Sektoraufteilung ist Healthcare, dann auch nicht überraschend Consumer Staples, sowas wie Johnson & Johnson ist da drin. Ich meine, dass auch sowas wie eine Henkel dann wahrscheinlich reinpassen würde, vielleicht in Deutschland eher bekannt. LVMH ist natürlich drin, haben ja auch jüngst wieder fantastische Zahlen geliefert in dieser Woche. Also Louis Vuitton Moët Hennessy aus Frankreich mit Bernod an der Spitze, glaube ich immer noch oder aktuell reichster Mensch der Welt offiziell. Industrials dann sind drin. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass Financials nur mit 8% drin sind. Aber gut, das wird seine Gründe haben. Die bisherige Performance des Fonds spricht für sich. Wie gesagt, keine Anlageberatung und die in der Vergangenheit erzielte Performance ist eben in der Vergangenheit und muss nicht zwangsläufig so in die Zukunft fortgeführt werden, ist klar. Ich bin da zuversichtlich, habe da selber, wie in der letzten Folge ja gesagt, jetzt relativ stark reingeschichtet. Größte Position aktuell ist Microsoft mit fast 5%, dann Apple mit 3,7%, Novartis ist drin, Johnson & Johnson hatte ich schon gesagt, eine Broadcom, Nestlé, LVMH, Procter & Gamble, Roche, Home Depot, also eigentlich alles Unternehmen, die ihr kennt. Walmart ist natürlich drin, Unilever, die ja auch sehr gute Zahlen geliefert haben, gestern oder vorgestern, glaube ich. Unilever hat ja sehr gute Zahlen geliefert, vor allem deswegen, weil sie eben höhere Preise haben durchsetzen können und gleichzeitig der Absatz im Grunde marginal nur gesunken ist. Zum Vorjahresquartal. Cisco System ist drin, Merck. Also alles bekannte Unternehmen. Lasse hatte ja mal Mike Wilson öfter erwähnt im Podcast. Mike Wilson ist ja auch jetzt vom Bären nicht ins Bullenlager, aber zumindest nicht mehr ins ganz bärische Lager. Ist weg vom Permabären, in Anführungsstrichen. Morgan Stanley ist drin, United Health, McDonald's. Wird auch erwartet, dass McDonald's fantastische Zahlen liefert diese Woche. Also, interessante Unternehmen. ASML aus den Niederlanden ist drin, Halbleiter, Anlagenbauer. Eine Amgen ist drin, größter an der Börse gelisteter Biotech-Konzern aus den USA. Ich finde übrigens persönlich eine Amgen als Einzelwert auch interessant. Vielen Dank an dieser Stelle an unser Zuhörer, Daniel, der mir da per DM eine technische Chartanalyse auch nochmal geschickt hat, was so ein Big Picture ist. Vielleicht wird er das nochmal im Kanal Aktien posten, so dass alle in unserer Community auf unseren kostenfreien Discord-Kanal darauf zugreifen können. Ja, das soll es gewesen sein zu dem WisdomTree Global Quality Dividend Growth, und die WKN findet ihr dank Lasse in den Shownotes.
Ja, danke, Jonas. Ich bin ja generell, mein Take dazu kurz, kein Freund von WisdomTree. Ich finde, die Kosten von WisdomTree sind echt immer vergleichsweise hoch. Und auch hier finde ich interessant, aber ich vertraue weiterhin meinem Dividenden-ETF von Vanguard, FTSE All World High Dividend Yield ETF, das günstiger ist, 0,29% statt 0,38% pro Jahr, und auch auf 3-Jahres-Sicht eine leicht bessere Performance aufweist, nämlich 45 statt 42% Buchgewinn oder Rendite, wie auch immer man das nennen mag. Und auch die Streuung ist ja deutlich größer. Also da sind insgesamt 1768 Unternehmen drin und bei WisdomTree, glaube ich, nur rund 550, ne? 583, um genau zu sein. Und eine kleine Anmerkung. Du hast, glaube ich, die ausschüttende Variante von deinem ETF, richtig?
Ja.
Es gibt auch noch eine tesorierende Variante von dem WisdomTree Global Quality Dividend ETF. Und die ist auch deutlich größer vom Fondsvolumen her. Da sind 589 Millionen Fondsvolumen drin. Ansonsten ist da aber, glaube ich, alles gleich. Also das ist dann letztendlich nur, da sind dann deutlich mehr Gelder verwaltet. Das könnte vielleicht auch für die eine oder den anderen noch eine relevante Tatsache darstellen. Ja, aber wie gesagt, ich bleibe bei Vanguard, bin ich sehr zufrieden mit. Und das soll meine Einschätzung dazu gewesen sein oder meine kleine Ergänzung.
Ja, ist wichtig, sagen, wichtig. Vielen Dank.
Genau, aber ja, du bist ja auf jeden Fall aus verständlichen Gründen, wie gesagt, ich finde die Zusammensetzung auf jeden Fall auch da gut. Einfach nochmal eine andere Gewichtung, definitiv. Was ich, wie gesagt, bei Vanguard auch gar nicht so schlecht finde, ist, dass die amerikanische Gewichtung nicht ganz so hoch ist, nur 41%, glaube ich. Und das ist bei WisdomTree ein bisschen höher. Ansonsten aber die anderen Länder, also zum Beispiel die Schweiz, ist auch recht hochgewichtet bei Vanguard, ähnlich wie bei WisdomTree. Japan, Großbritannien, alles so zwischen 5% und 10%, finde ich eigentlich echt eine ganz gute Sache.
Und habt ihr noch auch in die Shownotes den Vanguard Dividend
Euro? Kann ich auch mit rein hören. Das Negative allerdings, was sicherlich anzumerken wäre, hat auf jeden Fall wenig mit ESG zu tun. Das sieht man allein schon an der Zusammensetzung der Top 10 Holdings. Da sind mit ExxonMobil und, wen haben wir noch da drin? Naja, Nestlé, Chevron. Also da merkt man dann schon recht schnell, allein bei den Top 10 Holdings, dass das eben mit Nachhaltigkeit nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Wobei auch bei WisdomTree, die ESG-Kriterien, wischiwaschi sind, zumindest ist das meine eigene persönliche Meinung. Nestlé ist ja auch vorne mit drin. Gut, vielleicht keine Ölkonzerne. Aber ansonsten wird man da sicherlich auch bei dir, Jonas, einige Unternehmen finden, wo man denkt, mit Nachhaltigkeit hat das nicht viel zu tun. Das ist aber generell, glaube ich, das Problem, allgemein gesprochen an der Börse und natürlich im Speziellen gesprochen bei Dividendentiteln, Unternehmen oder Unternehmen, die hohe Dividenden auszahlen, sind in der Regel jetzt nicht unbedingt die Unternehmen, die für eine wahnsinnig nachhaltige Geschäftsführung bekannt sind. Das wird sich wahrscheinlich auch in kurzer Zeit nicht ändern, vielleicht hoffentlich langfristig ein Stück weit ändern, aber definitiv sollte man sich dessen immer bewusst sein.
Ja, dem ist absolut nichts hinzuzufügen.
Super, Jonas. Mensch, das war dann wieder eine schöne, flotte Folge. Nächste Woche wollen wir noch einen kleinen Ausblick wagen. Nächste Woche, was die Leute hier nächste Woche erwartet. Denn da kann man sich, glaube ich, auch freuen. Ne? Da wollen wir uns mal wieder, wir wenden uns ja in regelmäßigen Abständen unter, immer mal wieder unserem, was heißt Idol, aber zumindest dem guten alten Warren Buffett zu. Und wir wollen in der nächsten Woche mal gucken, was er vor allen Dingen in Japan treibt. Hatten wir, glaube ich, öfter auch schon mal im Podcast angekündigt, dass wir die Investments von Berkshire Hathaway in Japan in den letzten Monaten, Jahren, wirklich interessant finden und dass wir auch da aus Eigeninteresse wirklich mal Zeit investieren möchten, da ein bisschen mehr in die Recherche zu gehen. Und das Ergebnis wollen wir euch dann nächste Woche präsentieren, ne?
Genau, ja. Ja, wir hatten ja eine Folge, ich weiß gar nicht mehr genau, Folge 165, veröffentlicht am 3. Mai. Wer da Lust hat, nochmal einzusteigen, da haben wir uns gefragt, ob japanische Aktien eigentlich gerade ein gutes Investment wären. Das wäre vielleicht in dem Zusammenhang eine gute Folge. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Super, Jonas. Bis dahin alles Gute nach Frankreich. Komm gut weiter über die Campingplätze.
Wir stehen meistens nicht auf Campingplätzen. Jetzt stehe ich ja gerade direkt neben der Burgruine von Crémieux. Fantastisch. 25 Autominuten vom Flughafen von Lyon, Saint-Exupéry. Alle werden ihn kennen, der kleine Prinz. Und natürlich nicht Einflugschneise, das würden sich hier die Leute, die hier die gewaltigen Hütten rund um Crémieux in den Hügeln haben, würden das zu verhindern wissen, aktivistisch, lobbyistisch, aber Sarah und ich genießen das jetzt hier und nee, in der Regel stehen wir nicht auf Campingplätzen, vielleicht so alle 8 bis 9 Nächte, um mal irgendwie Wasser aufzufüllen, Grauwasser rauszulassen, wir haben ja mal wieder zu duschen. Ja gut, wir springen ja hin und wieder mal in den See, in den Fluss. Meer fühlt sich für mich auch immer an wie eine Dusche. Muss man hin und wieder sicherlich auch mal nackt machen, damit das auch wirklich auch als Dusche durchgeht und nicht nur wie die ESG-Kriterien wischiwaschi ist. Ansonsten gibt's ja die berühmte Katzenwäsche mit Waschlappen. Vergessen ja auch viele. Habe ich auch lange vergessen. Wiederentdeckt Katzenwäsche mit Waschlappen. Und was kann ich noch für Sachen sagen? Ach so, wir haben ja keine Chemietoilette, richtig geil. Wir haben ja eine Trockentrenntoilette, das eben flüssiges, also Pibi, ne? Und festes trennt und dann einfach immer auf das frische Feste bisschen hier Sägespäne, so zur Geruchsneutralisierung und zum Anschub des Kompostierprozesses. Und das kann man dann einfach, ne, in den Restmüll hauen. Ja.
Stark, wirklich stark. Bisschen Katzenstreu noch oben drauf und fertig ist.
Ja, ist zu teuer.
Geil. Jonas, also man sieht auf jeden Fall Spartipps. Wir können auch mal eine Folge zu Spartipps machen und Spartipps auf der Reise. Da werden wir sicherlich noch viel lernen von dir. Also in diesem Sinne, gute Fahrt und dann freue ich mich auf das Tête-à-Tête nächste Woche.
Ja, danke. Einer der wichtigsten und mächtigsten Sparfaktoren ist natürlich, dass wir unsere Wohnung an Freunde gegeben haben. Ne? Also das entlastet natürlich enorm.
Zu einem fairen, aber durchaus lukrativen Preis.
Na klar.
Viele Grüße an Simon an dieser Stelle. Mit dem ich mich übrigens heute Abend auf ein Bier treffen werde und auf ein fantastisches Essen bei unserem Lieblingschinesen in Schöneberg. Jonas, wir werden an dich denken. Du weißt, welcher Laden gemeint ist.
Ja.
Ich weiß leider den Namen nicht, aber ich finde den Weg dorthin. Und dementsprechend wird es ein fantastisches chinesisches Menü geben heute Abend. Mal gucken.
Ja, es sind, glaube ich, 3 Silben oder so 3 Worte. Genau. Und ihr werdet, glaube ich, einkehren vorher oder nachher biermäßig an die Bar in der Möwe, ne, oder?
Ja, stimmt, die Möwe die Möwe auf jeden Fall in der Akazienstraße und natürlich vielleicht auch noch sonst in den Laden, wo ich mit Markus Koch zusammen Bier getrunken habe und Markus Klebe da vor 2 Jahren. Da auch ein netter Laden. Also Schöneberg ist immer eine Reise wert, dementsprechend werde ich mich jetzt schnell aufmachen in den Laden, ein bisschen arbeiten und heute Abend dann den Abend ausklingen lassen. Euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Warren Buffett und japanischen Investments von Berkshire Hathaway. Bis dahin alles Gute und ciao.
Danke fürs Zuhören. Lasse denk ans Frühstücken. Ciao.